Vers 10. Das Resultat von der Auseinandersetzung mit Wissen ist ein gänzlich anderes als das Resultat der Auseinandersetzung mit Unwissenheit. Dies haben wir von den Weisen, die diese beiden Wirkungen erkannt und dargelegt haben, vernommen. Erläuterung: Das Sanskritwort für Weise heißt hier Tira, was bedeutet jemand, der über einen stillen Geist verfügt. Denn ein unbewegter Geist verzerrt die reine Wahrnehmung der Seele nicht mehr und reflektiert Wahrheit. Die Veden verstehen sich nicht als Schriftkörper, sondern als universale Wahrheit, welche erlebt wird, wenn die Tendenzen des Geistes in absolute Stille gelangt sind. Deshalb sagt Srila Narayan Maharaj oft, dass die Sprache der Veden nicht Sanskrit sei, sondern Samadhi Bhasa, die Sprache der innersten Trance. Sanskrit-Kenntnisse allein werden einem keinerlei Zugang zu der darin liegenden Weisheit verschaffen. Wissen von Weisen wird empfangen. Dieses Vernehmen und Aufnehmen und in seinem eigenen Innersten eine Resonanz dafür zu empfinden, ist der Pfad, wirkliches Wissen geschenkt zu bekommen, wovon man zuvor nicht einmal eine Ahnung gehabt hatte. Dieser Vers meint mit Wissen nicht einfach eine Ansammlung von Informationen, sondern ein Bewusstsein, das sich im Ewigen verankert. Zu Beginn der Bhagavad Gita 2.16 spricht Krishna, dass nur das Unvergängliche wahr im Sinne von wirklich ist. Irgendetwas zu kennen und zu wissen, ohne zuerst zu wissen, wer man wirklich ist, ist eigentlich nur gelernte Unwissenheit. Ich erzeuge Unglück und Unwissenheit, selber auf aktive Weise. Da ist eine rastlos betriebsame Tendenz im eigenen Geist, die erst versucht, Kontrolle über die Umstände zu gewinnen und in der Enttäuschung danach sich selber abwertet und den Glauben vertritt, man sei es nicht wert, glücklich zu sein. Jenseits von Überhebung und Abwertung existiert die Ganzheit als Seele, die eigentliche Identität. Unterhaltung und ein Leben an der Oberfläche sind Techniken, das Leid der Unwissenheit erträglicher zu machen und sich nicht vollständig damit zu konfrontieren. Es ist Hinausschiebung. Denn aus der Konfrontation mit der eigenen Unwissenheit würde ein ungeheurer Impuls zum Aufwachen entstehen. Wir sind nicht geboren worden, um unser Leben in der Engheit dieses Ich in diese Begrenztheit zu verbringen, sondern durch die Begrenztheit hindurch von Wahrheit berührt zu werden. Unser Interesse an der äußeren Welt beruht auf Unwissenheit und auf Verleugnung unseres wahren Wesens. Wir haben mehr Interesse an der Welt als an uns selbst und an der Wahrheit. Mehr Interesse an der Vergänglichkeit als an der Unvergänglichkeit, die ihr zugrunde liegt. Darin liegt der Urgrund für das Leiden des Menschen. Es gibt keine Hindernisse, die Gottes Offenbarung verhüllen, entstellen oder aufzuhalten vermögen. Aber Krishna gesteht jedem das Recht auf Unwissenheit zu, damit man seine Allpräsenz auszublenden vermag. Es ist diese bedauerliche Begrenzung, nach der man sich im Alltagsbewusstsein sehnt. Man muss sie aber auch nicht bekämpfen, sondern sich nur aufrichtig an Krishna wenden und er entfernt die überflüssige Verhüllung. Bhaktivinoda Thakur singt im Sharanagati: Tomara Sivaya Dukkha Hoya Jata Se To Parama Sukha Siva Sukha Dukkha Parama Sampat Nasya Avidya Dukkha. Mein lieber Herr, die Schwierigkeiten, die ich in deinem Dienst zu deiner Freude durchstehe, betrachte ich als mein größtes Glück. Freuden und Leiden, die ich im dir dienen erfahre, sind mein größter Schatz, denn sie beide lösen die grundlegende Unwissenheit auf, der Glaube, mich selber auf Distanz zu dir zu halten. Die Seele, die nun die Unterscheidung zwischen Wirklichkeit und Unwirklichkeit, zwischen Wissen und Unwissenheit verstanden hat, wendet sich an Ishvara, an Gott. Krishna, in der Oberflächlichkeit, die ich immer wieder aufsuche, in der ich versuche, mich einzurichten und immer wieder die kleinen Momente des Glücks zu finden und vorzugeben, damit einfach zufrieden sein zu wollen, genau darin verleugne ich die Seele. Der Ozean der Gottesliebe ist kein seichtes Gewässer. Weshalb will man die unübersehbare Tiefe übersehen? So führe man nur ein Ersatzleben an der Oberfläche, in einem Streben nach Annehmlichkeit, was die Upanishaden als bequemes Elend bezeichnen, und dem Widerstand gegen das, was gerade den eigenen Plänen entgegensteht. Aus willkürlichen Vorstellungen des Geistes, wie etwas zu sein hätte, entstehen die beiden Tendenzen des Begehrens und der Abneigung. Es sind Bilder, welche der Geist schuf und denen man durch Anhaftung das Bestreben auf etwas hinzu und Aversion das Anliegen, sich von etwas zu distanzieren, entsprechen möchte. Doch diese beiden wühlen nur den eigenen Geist noch mehr auf. Ein unruhiger Geist ist aber immer die Quelle der Unzufriedenheit. Die Aufforderung des Lebens zielt dahin, sich der Nähe Gottes auszuliefern. Da zerfällt alle Unruhe. Man lebt die eigene ewige Bestimmung, das Nitya Dharma. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Unwissenheit beinhaltet nicht nur die Gottesgleichgültigkeit des Vergessens. Die Unwissenheit besteht auch in den Formen von religiöser Auseinandersetzung, welche man als Anitya Dharma und auch als Naimittik Dharma kennt. Was ist Anitya Dharma? Ishvara, die Individualität Gottes, wird nicht akzeptiert und die ewige individuelle Existenz der Seele, des individuellen Wesens, wird auch nicht anerkannt. Anitya Dharma beinhaltet die Weltbilder des Materialismus sowie eines Monismus. Was ist Naimittik Dharma? Ishvara, Gott, wird akzeptiert. Und auch die Ewigkeit der Seele. Aber die Seele wendet sich an den ewigen Ishvara, um zeitweilige Vorteile oder Erleichterungen zu erhalten. Zur Erfüllung eigener Wünsche nimmt das Lebewesen zeitweilige Vorgänge auf, die nichts mit dem Wesen der Seele zu tun haben. Sie sind nicht Svarup Anubandhi, was bedeutet, dass sie nichts mit der ewigen Funktion der Seele gemein haben. Das heißt, die mit der Materie identifizierte Seele versteht unter religiöser Praxis das Ausdrücken von Wünschen, das Ersehnen und Gott bitten um. Innerweltliche Verbesserung einer Situation, Gesundheit, soziale Situation, Erfolg, Reichtum, gute Beziehungen, Erlangen außergewöhnlicher Kräfte. In Klammer Siddhis, um die Materie besser für Eigenzwecke zu ordnen. Befreiung von aller Weltlichkeit und Auslöschung aller Identität durch Verschmelzung mit Gottes Kraft. In Klammer, das ist nur die Kehrseite von materiellen Ambitionen. Man hat eine Leere darin empfunden und tendiert nun zum Antonym aller materiellen Wünsche und Vorstellungen. Die Seele, die ihre eigene Identität vergessen hat, versteht als Lebenserfolg die Erfüllung dieser nicht wesensgemäßen Anliegen. Das nennt man Naimittik Dharma. Alles Naimittik Dharma muss letztlich aufgegeben werden. Da ist noch immer in Verbindung zu Jada Vastu, zu toter Materie steht. Doch die Seele besteht aus Chit Vastu, aus reiner spiritueller Substanz und hat keinen Bezug zur bewusstlosen, sich wandelnden Materie und selbst deren perfekte Gestaltung und Hinformung würde nichts zum Glück der Seele beitragen. Die Identifikation mit dem feinstofflichen Körper erzeugt ein Selbstgefühl. Aus diesem resultiert der Glaube, die Art und Weise der Weltschau, in welchem man denkt, der Genießer der Früchte seiner Tätigkeiten zu sein. Da das Identifikationsgefühl außerhalb der Seele ein leeres Konstrukt ist, denkt es, es bräuchte Dinge der Welt oder es möchte endlich in Frieden gelassen werden von allem Ungemach, das man in der Wandelwelt durchleben musste. In der Identifikation mit seinen Gefühlen, Gedanken und Emotionen ist alles heiliges Streben, Naimittik Dharma, eine Verzweckung für das Eigeninteresse. Diese Haltung der Verhaftung an die Resultate des Handelns und der Glaube, Dinge für sich beanspruchen zu müssen oder von Umständen befreit zu werden, verstärkt die Identifikation mit Nisarga, der übergestülpten, angenommenen Natur, sogar bis hin zur Gleichsetzung des Selbst mit grober Materie, sodass daraus ein grobstoffliches Identitätsgefühl entsteht, das einem aus Verblendung denken lässt, der grobstoffliche Körper zu sein und dass die vor uns liegende materielle Schöpfung unsere Heimat sei. Alle Religiosität, die aus solch einem Selbstgefühl, aus dem Konzept einer konstruierten Identität heraus praktiziert wird, ist Naimittik Dharma. Naimittik Dharma umfasst das, was sich ändert im Laufe der Zeit. Die Auseinandersetzung mit Wissen, mit Wahrheit, führt hin zur Ewigkeit, zur ewigen Funktion des ewigen Lebewesens. Sich zur Wahrheit zu verpflichten, bedeutet, das Wahre höher einzuschätzen als die momentane eingewohnte Überzeugung, selbst wenn diese einem im Moment mehr Erfolg verleiht. Man liebt das Wahre mehr als den kurzfristigen, vermeintlichen Gewinn, den man zugesprochen bekommt durch falsche Darstellung. Eine solche verschafft vielleicht vorübergehend einen Liebesgewinn. Das spirituelle falsche Selbst glaubt, sich ein bisschen heiliger darzustellen, als man wirklich ist. Und wenn man die hässlichen Seiten wegdrückt, erhält man mehr Ansehenspunkte von der Gesellschaft her und man fühlt sich in einem sicheren Raum. Der Wahrheit verpflichtet zu sein bedeutet, auch das zu hören, was man gar nicht hören möchte und was alle Lüge einmantelt. Wahrhaftigkeit bedeutet ein Haften an der Wahrheit. Dazu müssen einige Schleier fallen. Schleier entstehen aus dem Versuch, etwas zu verbergen, etwas darzustellen oder sich anders darstellen zu wollen als der, der man wirklich ist, die nackte Seele. Selbstehrlichkeit ist ein Beginn der Wahrheitsliebe. Diese vertieft sich dann in Wahrhaftigkeit. Und Wahrhaftigkeit fällt letztlich in die Wahrheit selbst. Diese nennt man im Sanskrit Nitya Dharma. Was ist Nitya Dharma? Wenn die reine Identität der Seele erwacht, hat sie auch ein Selbstverständnis. Als reine Seele sieht sie sich als Nitya Krishna Das, als ewigen Diener Sri Krishnas. Das ist die natürliche Selbstwahrnehmung der Seele. Aus dieser Identitätserkenntnis heraus ergibt sich auch eine Bestimmung. Die natürlichen Tätigkeiten der Seele, welche die Bemühungen umfassen, durch welche man den ewigen Dienst zum ewigen Ishvara, Herrn, erlangen möchte und welche auch nach dem Punkt der Befreiung von der materiellen Welt fortbestehen, ergeben das ewige Dharma der Seele. Das ist die Svabhav, die inhärente Natur des Lebewesens. Es besteht aus Prema, einem reinen Liebesaustausch aus dem spontanen, gegenseitigen Angezogensein zweier spiritueller Entitäten, der Seele und Gott. Dieses Nitya-Dharma, die ewige Funktion der Seele, ändert sich nie. Obwohl es in der Vergessenheit der vielen Leben in Samsara, dem Kreislauf von Geburten und Toden, in eine latente Position geht. Aber selbst da bleibt die Sehnsucht nach diesem Nitya-Dharma wach, nämlich als Grundmotivation sämtlicher Handlungen in der zeitweiligen Welt. Nitya-Dharma mag überall auf der Welt verschiedenste Erscheinungsformen aufweisen, die man dann als konfessionelle Schale kennt, aber es hängt nie von ihnen ab. Die Welt hat es nötig, dass wir uns nicht nur für Lokalinteressen abmühen. Lokalinteresse ist das Kreisen um seinen eigenen Erhalt, die Bemühung, einen Parkplatz für den Körper zu haben. Dazu sagen wir dann euphemistisch Heim und Nahrung. Das Zwischendrin wird mit Vergnügungen gefüllt. Das ist ein Bedürfnis, das auftaucht, wenn der inhärente Sinn in uns verloren gegangen ist. Die Lebenskraft sehnt sich danach, eingesetzt zu werden für das Universalinteresse. Das bedeutet, Raum zu haben, um hinzuhören auf das, was Krishna von einem möchte. Noch nie ist jemand hier inkarniert, um nur an der Oberfläche zu wühlen. Das Herumkreisen durch viele Leben hindurch ist nie Bestimmung, sondern nur das Resultat, wenn wir die Bestimmung des Innersten vernachlässigen. Verbindung zum nächsten Vers. Wer die genaue Unterscheidung zwischen Wissen und Unwissenheit, zwischen Erkenntnis und Vergessen, zwischen Ewigkeit und Vergänglichkeit genau betrachtet hat und versteht, für denjenigen zerfällt auch die Bedrohung von der Unwissenheit. Auf dies nun wird im nächsten Vers eingegangen. Es wird nun konkret erläutert, was denn genau der Unterschied zwischen Erkenntnis und Unwissenheit ist. Diese beiden zielen auf eine gänzlich andere Destination hin.